Headlock, der Pro Wrestling.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 582. Heute mit der Vorschau auf die WWE Survivor Series. Es heißt mal wieder Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, endlich wieder Wargames. Ich weiß, das ist deine Lieblings-Wrestling-Stipulation der Welt.
Oh, yes. Ja, also es gab hier auch diese ganz vielen Memes darüber, was nimmt sich Adam Pearce raus? Du bist nicht William Regal, wo er da Wargames ankündigt. Ach ja, ne? Also ich sag mal, Leute, die uns jetzt schon länger hören, wissen natürlich, Wargames, das ist mein Ding. Warum auch eine geile Survivor Series machen, wie damals Raw, SmackDown, NXT, die wir uns auch schon angeschaut haben im Watch-Along, wo wir wirklich gute Zeiten hatten, wo Keith Lee auch noch was bedeutet hat. Ja, jetzt haben wir halt Wargames, da freut sich Cody Rhodes, ne?
Yes. Ja, wir haben im letzten Jahr noch drüber gerätselt und spekuliert, na, wird man es jetzt jedes Jahr machen? Triple H hat gesagt, nur wenn es wirklich dazu passt und wenn da wirklich die großen Geschichten dazu da sind, ja, sind so halbwegs da. Aber da wollen wir natürlich drüber sprechen, ne? Der Ausblick, und dann gibt's am Sonntag auch den Rückblick, logischerweise. Da wirst du dann mit Chris, vielleicht mit mir, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, ihr werdet da hier die Stellung halten.
Weil Anarchie.
Ja, Anarchie, genau. Bei mir sind gerade die Sonntage irgendwie schlecht, deswegen bin ich da sehr froh, wenn ihr da alle einspringt. Ja, ansonsten, was haben wir noch auf dem Plan? Passend zum Comeback von Randy Orton sprechen wir im Focus-Podcast für Supporter und YouTube-Kanalmitglieder, sprechen wir über Third-Generation-Wrestler. Auch ein spannendes Thema. Wir haben das Magazin wieder am Start, auch dazu, wer Supporter ist und auf dem Discord ist. Da haben wir schon ein bisschen gespoilert, haben schon ein bisschen Nachrichten für nächstes Jahr so ein bisschen angeteased und eure Meinung gefragt. Könnt ihr mal reinschauen in den Supporter-Kanal. Ja, Review habe ich gerade angesprochen, und dann geht es natürlich ja weiter im Takt, und wir freuen uns auch schon auf die Jahresrückblick und natürlich auch schon auf den Jahresausblick, und dieses Jahr machen wir ja auch Top 10 Podcasts zu WWE und AEW, wo wir dann hier intern abgestimmt haben. Ich muss den Markus nochmal fragen, er hat auch mal an einem Umfragetool noch für euch gearbeitet, ich weiß nicht, ob wir das noch zeitnah an den Start kriegen, ich bin mal gespannt, aber wir arbeiten dran. Stay tuned sozusagen. Aber Kai, Survivor Series steht auf dem Plan. Einer der traditionellen Big Four Pay-Per-Views, PLEs, wie man so schön sagt. Mhm. Wie ist aktuell dein Stellenwert von der Survivor Series? Ist der infolge der Wargame-Stipulation, dieses neuen Fokus, ist der gestiegen? Weil ich weiß auch, die letzten Jahre davor, also vorletztem Jahr quasi, da waren wir schon am Rumnörgeln. Ah ja, die Teams werden hier per Twitter bekannt gegeben und alles fühlt sich so hingesaut an, weil einfach irgendwie da kämpft er eben Raw gegen SmackDown, die Champions gegeneinander, interessiert eigentlich keinen Menschen, ohne Story, ohne Aufwand. Wie geht's dir jetzt?
Also es ist eigentlich gut, dass es jetzt auf Fäden basiert, muss man ja sagen. Das passt auch. Ob man dafür jetzt Wargames-Matches machen muss, steht auf einem anderen Blatt. Könnte man natürlich sagen, der Judgment Day, der ist ja schon immer irgendwie zugange, ne? Der hat da ja auch, also wir haben jetzt ja schon das Aufeinandertreffen mit dem Judgment Day und Cody und Rollins, Jay, Sammy und sowas, das haben wir jetzt ja schon wirklich über Monate. Also die Fehde macht Sinn. Ob man da jetzt auch ein Traditional Survivor Series Match hätte draus machen können, meiner Meinung nach schon. Es ist jetzt nicht die Blutfehde, die jetzt im Wargames Match ausgefochten werden muss. Bei den Frauen das Gleiche in nochmal runtergekochter, wenn man ehrlich ist. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich ganz gut, dass man von dem, wie es in den letzten Jahren war, Raw gegen SmackDown weggeht, weil eigentlich mag ich die Idee Raw gegen SmackDown, nur dass es jetzt auch wirklich mit Drafts und Wildcard-Rule und schieß mich tot, ist es ja wirklich egal. Du hast ja auch nicht mehr diese Brand-Zugehörigkeit, wie du es mal hattest. Eigentlich mochte ich es, deswegen ist ja auch diese Survivor Series mit Raw, SmackDown, NXT, hat deswegen auch einen Platz in meinem Herzen, weil da hat man ja auch wirklich diesen Brand War vorangetrieben, ne? Mit Invasion Angle, NXT marschiert ein. Das ist die letzten Jahre ja gar nicht mehr gewesen. Es ist nur, ey, hier hast du ein blaues T-Shirt, hier hast du ein rotes T-Shirt, mach halt, ist mir egal. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, weil du gefragt hast nach dem Wert der ursprünglichen Big Four, wir hatten jetzt ja mal irgendwann so ein bisschen diesen Begriff Big Five, weil Money in the Bank dazu kam. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich finde, Money in the Bank hat auch Sirius überholt. Mhm. Jetzt nicht von der Historie her und von der damaligen Wertigkeit, ne? Aber wenn wir jetzt uns die letzten Jahre angucken, Survivor Series ist schon egal geworden, ne? Und da ist auch Money in the Bank viel, viel wichtiger und weitreichender, allein dadurch, dass da die Koffer vergeben werden.
Ja, genau. Also bin ich auch bei dir. Die Survivor Series war ohnehin eigentlich immer so das vierte Rad am Wagen. Und hat jetzt auch nicht wirklich die große Dominanz mehr bekommen. Ich finde es aber gut, dass man versucht jetzt wieder mit den Wargames der Survivor Series so eine Art Gimmick zu geben, so eine Art Bedeutung zu geben. Aber es hat natürlich auch immer die Herausforderung, du musst eben die Storylines dafür haben. Jetzt haben wir das, aber das jedes Jahr das Produkt quasi wieder auf diesen Punkt hinzuzuschneiden, ich glaube, das wird sich auch irgendwann totlaufen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder Wargames bekommen, werden wir halt auch sagen so, puh, jetzt langsam reicht's, weil im Endeffekt.
Bitte hör auf.
Er ist doch schon tot, genau. Im Endeffekt ist es doch fast immer eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Wir haben ein dominantes Heel-Stable. Auf der einen Seite hier zum Beispiel Judgment Day. Wir haben Damage Control. Letztes Jahr hatten wir die Bloodline. Und dann haben wir eben ein Bündnis von Babyfaces, die sich zusammentun, um eben diesen Heel-Stable zu besiegen. Wir haben keine klassischen Babyface-Stables hier. Das war früher auch sehr oft nicht so, muss man dazu sagen. Also, beziehungsweise war früher auch genauso, wie es jetzt eben der Fall ist. Die Wargames sind ursprünglich geschaffen worden, um die Geschichte um die Four Horsemen herum weiter aufzubauen. Da gab es dann die Fraktion um Dusty Rhodes, die dann da gegen die Horsemen aufbegehrt hat. War schon immer so. Trotzdem fände ich es auch mal ganz geil, wenn wir wirklich zwei große Gruppierungen gegeneinander hätten. Deswegen habe ich ja anfangs mal gesagt, als das mit dem Survivor Series Aufbau losging, so Judgment Day gegen Bloodline, hätte ich irgendwie Bock drauf gehabt. Wäre jetzt natürlich von der Verteilung, also gut gegen böse, irgendwie schwierig gewesen, weil halt beide eigentlich Heels sind, ne? Also böse sind. Trotzdem hätte ich das spannend gefunden, so um die Dominanz quasi, wer ist die stärkste Fraktion, hat man nicht gemacht. Stattdessen haben wir eben diese typische Konstellation, die wir jetzt hier bekommen haben. Einmal 5 gegen 5 bei den Männern und einmal 4 gegen 4 bei den Frauen. Und Kai, ich würde sagen, damit können wir auch einsteigen hier in die Show und in die Maincard. Bis jetzt sind nur 5 Matches angekündigt. Nur sage ich, das ist natürlich gerade nach AEW Full Gear sehr wenig. Die halbe Show quasi. Aber man muss dazu sagen, Kai, im vergangenen Jahr sah die Card sehr, sehr ähnlich aus von der Struktur her.
Ja, und die Wargames Matches gehen ja auch immer ihre Zeit, ne? Weil sie auch wirklich zeitlich gebunden sind. Du hast ja allein quasi diesen festen Zeitraum, der eh ablaufen muss, bis das Match überhaupt losgeht. Mit die zwei Leute kommen rein, dann sind es, glaube ich, immer 3 Minuten, bis sich dann da der eine Käfig da öffnet, bis die einen reingehen dürfen. Und allein deswegen hast du ja natürlich eine gewisse Zeit, die abläuft, bis es überhaupt losgeht. Und dann sind alle drin. Und dann gibt es ja meistens nochmal so 10 bis 20 Minuten. Also du wirst da schon ganz häufig, nimm noch Entrances dazu, schon auch gut bei einer Stunde landen mit so einem Wargames-Match.
Also letztes Jahr haben die Matches alleine 40 Minuten gedauert. Jeweils. Ja. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, Entrances, noch ein bisschen Getöse danach, ne, bis die Körper dann aus dem Ring, aus dem Käfig wieder rausgeschleppt worden sind oder sich rausgeschleppt haben. Da bist du halt dann eben bei einer Stunde. Letztes Jahr ging die Survivor Series aber nur insgesamt 3 Stunden. Also wenn man jetzt im WWE Network schaut, 3 Stunden. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch hier genauso haben, weil die Struktur ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben die 2 Wargames-Matches, wir haben 2 größere Matches und ein etwas kleineres Match. Wir fangen trotzdem bei einem Wargames-Match an, und zwar dem Wargames-Match der Frauen. Da trifft auf der einen Seite Damage Control, also Bayley, Asuka, Io Sky und Kairi Sane, die treffen auf Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi und Becky Lynch. Also, die alte Geschichte, die reicht ja quasi hier schon zurück Richtung SummerSlam. Da gab es ja das Match zwischen Bianca Belair, Asuka, Charlotte Flair. Bianca konnte verteidigen, aber Io Sky hat ja eingecashed. Und dadurch hat ja auch Damage Control nochmal eine größere Rolle bekommen. Bianca war ja eine längere Zeit weg vom Fenster. Damage Control haben quasi die Damen-Division hier kontrolliert, auch den Titel länger verteidigt bei Io Sky, als wir es uns gedacht haben. Jetzt zuletzt bei Crown Jewel das Comeback von Kairi Sane, was mich persönlich und auch viele andere sehr gefreut hat, die Zuschauerinnen und Zuschauer in Saudi-Arabien eher kalt gelassen hat. Ja, und jetzt gab es dann eben erstmal die Frage, wo steht Kairi Sane? Ist sie jetzt an der Seite von Damage Control? Und sie hat sich dann eindeutig zu Damage Control bekannt. Soll es ein Tag-Team-Match geben. Da gab es dann für Bianca Belair und Charlotte Flair noch Beistand durch Asuka, die dann aber auch geturnt ist, sodass wir dann quasi hier eine noch größere Gruppierung von Damage Control bekommen, wo jetzt aber Bayley so ein bisschen außen vor steht, muss man sagen. Die Babyface-Fraktion wiederum hat sich dann noch Shotzi mit an die Seite geholt und dann wurde noch eine weitere Partnerin gesucht und das entpuppte sich dann als Becky Lynch. So, und ganz wichtig natürlich an der Stelle der Hinweis, weil das ist natürlich ein ganz großer Punkt innerhalb der Wargames-Psychologie. Die Startreihenfolge, die wird hier per Fanvoting abgestimmt. Also, wie man das kontrollieren kann, wahrscheinlich gar nicht. Also, gucken wir mal. Und die ist übrigens gesponsert von Ruffles. Also, schön Chips als Sponsor. So, Kai, das war's. Lange, lange Vorrede hier, so ein bisschen die Geschichte aufgerollt. Wie gefällt dir denn hier eigentlich die Story um die Frauen, um Damage Control, um diese Fraktion jetzt quasi hier mit Asuka, Io Sky und Kairi Sane, die Japanerinnen, die eine gemeinsame Vergangenheit allesamt miteinander haben, die jetzt hier quasi Damage Control so mit eingenommen haben? Was sagst du?
Ich find's erstmal relativ witzig, weil mir aufgefallen ist, dass letztes Jahr auch schon Damage Control im Wargames-Match stand. Und auch der Judgment Day schon letztes Jahr auf der Card war. Also nicht auf, im Wargames-Match. Aber da fällt mir erstmal auf, wie lange es diese Stables schon gibt. Das ist ganz komisch. Und es ist gut, aber auch traurig, dass jetzt erstmal nach dieser langen Zeit beim Damage Control so ein bisschen Storyline reinkommt, weil das Ding mit Bayley ist außen vor und dann doch nicht und dann kostet sie Io den Titel und dann nicht und dann ja. Das haben wir jetzt hier auch längere Zeit gesehen. Also ich bin erstmal zufrieden, dass bei Damage Control da jetzt nochmal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Und gerade natürlich durch die Personalie, Bayley ist eifersüchtig. Das ist wenigstens passend. Und ich könnte mir auch vorstellen, muss man auch sagen wir jetzt schon ungefähr seit 3 Matches mit Damage Control Beteiligung, dass jetzt hier so dieser Punkt kommt, wo dann wirklich Bayley irgendwann mal den Sieg kostet. Wird halt auch Sinn machen im Wargames-Match, dass hier so eine Art Bruch kommt. Nur es ist halt immer komisch, weil du hast es ja schon angesprochen, es kämpfen eigentlich immer etablierte Stables gegen eine Gruppe aus Babyfaces. Und eigentlich laut Wrestling-Psychologie, das ist ja wie wenn ein Tag-Team gegen zwei Normale kämpft, die kennen sich ja, die wissen einfach, wie der andere tickt natürlich als Team. Deswegen müssen ja die Stables gewinnen oder einen Vorteil haben, weil die das ist ja eine Einheit. Nur hier kann man dann eben damit spielen, dass es diese Einheit nicht mehr gibt bei Damage Control. Und deswegen, auch wenn ich es dann blöd finde, weil es einfach nur, ja, wir sind die Guten und wir haben gewonnen, dass man hier dann eben den Weg geht und weniger sagt, ja, die Guten haben gewonnen, sondern Damage Control hat verloren, weil.
Ja. Guter Punkt übrigens mit Damage Control im vergangenen Jahr, da haben sie auch schon verkackt, nämlich ja, gegen Team Bianca damals, bestehend aus Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim und Becky Lynch, also
alte Bekannte treffen aufeinander.
Ja, absolut, ne? Und auch bei Damage Control, Bayley, Dakota Kai, die kann ja noch nicht, Io Sky, Nikki Cross und Rhea Ripley, also da waren sie auch nicht erfolgreich und wie du schon richtig gesagt hast, ne, wir rufen ja förmlich den Split von Damage Control jetzt herbei. Jetzt wird's aber noch ein bisschen prägnanter, weil man eigentlich sagen muss, also Damage Control wird ja extrem getragen natürlich durch Bayley, dann eben mit Io Sky und mit Dakota Kai. Jetzt ist die Fraktion ja schon sehr, sehr anders und man merkt, dass auch Io Sky stärker in den Mittelpunkt rückt. Dakota Kai so ein bisschen als Dolmetscherin dazwischen so, naja, die hat nicht das und das gesagt, sondern die wollten eigentlich das und das sagen. Ne? Mag ich ganz gern, finde ich ganz cool. Außerdem natürlich die 3 Japanerinnen, alles Top-Wrestlerinnen, Bayley auch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man jetzt hier auf lange Sicht Bayley aus dem Grüppchen rauskicken wird. Es gab ja auch schon die ersten Meldungen in der Dirt Sheets-Runde, dass man Bayley eventuell in Richtung Babyface wieder turnen wird. Auf der Road to WrestleMania oder dann eben jetzt in den kommenden Wochen. Sprich, 2024 mit Bayley als Babyface, könnte ich mir auch vorstellen, die dann eben gegen eine neue Gruppierung, das muss ja nicht mehr Damage Control heißen, sondern das kann ja dann auch irgendwie anders heißen, dann da in diesem Weg geht. Solange es nicht die Kabuki Warriors sind, bin ich sehr zufrieden damit. Also ich glaube, das wird hier das große Thema sein. Also rein nominell ist es natürlich schon so, wie ich finde, dass eigentlich die Babyface-Fraktion hier schon stärker aufgestellt ist, allein dadurch, dass wir Bianca Belair, Charlotte Flair und Becky Lynch haben. Das schwächste Glied hier in der Kette ist sicherlich nominell Shotzi. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber die darf dafür irgendwie verrückte Sachen vom Käfig runter machen.
Also, das habe ich mir dann auch gedacht, mit irgendeinem Dive zeigen. Also wir erinnern uns ja auch alle an den Io Sky, springt mit der Mülltonne runter bei NXT Wargames noch. Und ich glaube auch, dass man Shotzi für sowas nehmen wird.
Das ist halt der Vorteil, den du jetzt hier hast. Du hast auch ein paar Frauen, die nicht nur quasi im Ring akrobatisch und athletisch sind, sondern die auch bereit sind, so verrückte Sachen zu machen. Und da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir sowohl von Shotzi als auch von Io Sky vielleicht auch einen Insane Elbow zum Beispiel von Kairi Sane oben vom Käfig runter sehen werden. Das ist ja nicht die klassische Wargames-Struktur, also mit dem Deckel oben drauf, sondern der Deckel ist nicht da. Das heißt, da kannst du schön oben runterspringen, kannst Dives zeigen, es gibt Waffen und so weiter und so fort. Also, das ist ja schon eine ganz andere Kiste. Ja, wie gesagt, nominell sehe ich hier wirklich eigentlich die Babyfaces klar im Vorteil. Von der Story eigentlich auch, weil ich glaube, dass Bailey nämlich die sein wird, die dann quasi hier das Match zu Ungunsten von Damage Control richten wird, weil das Match können sie jetzt auch verlieren. Also alle anderen Matches, wo wir vorher gesagt haben, die wird Io Sky den Titel kosten, hier ist es in Anführungsstrichen egal, sondern hier kannst du halt den Niederlage gut darin begründen, dass danach Asuka, Io Sky und Kairi Sane sagen, egal wie oft sie sich jetzt zu Bailey bekannt haben, so ey, was bist du für eine Anführerin? Also hast es verbockt, du hast hier nicht das Team auf Kurs gebracht, das ist gar nichts, was du machst und wir machen es jetzt einfach selbstständig, ne? Wir gehen jetzt einfach unseren Weg, geh du weg und dann, wenn Bailey dann patzig wird, dann hauen sie halt zusammen. Und Dakota Kai steht dann irgendwie dazwischen und muss sich überlegen, wo sie hingehört. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber deswegen tippe ich hier ganz klar auf die Babyface-Fraktion um Bianca Belair, Charlotte Flair, Becky Lynch und Shotzi. Ich habe kein Szenario in meinem Kopf, was in Richtung Damage Control Sieg ausgehen könnte. Ich meine, klar, wir werden wahrscheinlich irgendwie den Mist kriegen, den Nebel und wir werden harte Aktionen bekommen, aber ich kann es mir irgendwie sehr, sehr schlecht vorstellen. Kai, hast du Fantasy-Booking-Fantasien, was Damage Control Siege angeht?
Das Einzige wäre natürlich, Shotzi wird gepinnt. Also, Shotzi ist natürlich der JD McDonough dieses Teams, könnte man sagen. Aber an sich auch storyline-mäßig, es wird auch keinen Sinn machen, hier Damage Control in Sieg zu geben. Weil sie müssen hier halt nicht gewinnen, weil die Story sich in eine andere Richtung entwickeln kann, sollte gerade. Deswegen, klar, das kann man natürlich auch noch ziehen. Haben wir jetzt schon 5-mal gesehen, siehe letzten Previews. Aber meiner Meinung nach macht es hier trotzdem Sinn, diesen Split durchzuziehen. So, da bin ich auch mal auf der Olf-Seite zu sagen, nee, wir müssen jetzt hier auch mal das Team splitten. Also ja. Also wie gesagt, die einzige Alternative wäre, Shotzi wird gepinnt, weil darum.
Also ganz ehrlich, gefühlt ist gerade auch der kleine Olf bei Triple H so ein bisschen eingekehrt im Kreativstudio. Weil, guck dir mal, die Brawling Brutes, da kriselt es ja auch ganz schön. Also von daher, ich glaube, dass man jetzt diese ganzen Fraktionen, die man quasi vor einem Jahr und ein bisschen mehr so peu à peu aufgebaut hat, die wirbelt man jetzt ein bisschen durch. Man bringt ein paar neue Gruppierungen mit rein, damit es eben frisch bleibt. Aber ich glaube, wir werden noch einige sehen, die jetzt in den kommenden Wochen und Monaten hier auf der Strecke bleiben. Also Brawling Brutes alle voran. Ich meine, LWO ist auch nicht mehr das, was sie mal war.
Ja, das ist natürlich nicht mehr die Einheit, die wir jetzt natürlich hatten. Das ist ja wirklich. Als ich Shield aufgelöst hat.
Ja, mindestens. Und dann machen wir noch gleich damit weiter. Also wir tippen hier beide bei Damage Control und Bianca Belair und Konsorten auf einen Sieg der guten Damen. Ja. Und da an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf unser Tippspiel, ne? Ganz wichtig. Kicktipp.de/Headlock-Runde, das offizielle WWE-Gewinnspiel, wenn noch Platz drin ist. Ansonsten die kleine Erinnerung dran, macht mit. Tagessiegerinnen und Sieger bekommen da Rabattgutscheine für unseren Merch-Shop. Die gibt's aber momentan ohnehin, weil es ist ja Black Week. Also da auch gerne mal bei SL Wrestling nachschauen. Und mit dem Code BW-Shop-HLK, also HLK, auch zu finden auf allen Social-Media-Kanälen, 20% Rabatt kriegt ihr da auf unser Merch, könnt uns damit ein bisschen unterstützen oder eben ganz kurz bei Patreon Steady bei YouTube reinschauen, wenn ihr da noch Bonus-Content vor euer Geld haben möchtet. Ich habe gerade letztes Mal geschaut, wir sind bei über 800 Supporter-Podcasts. Also man könnte fast denken, wir machen das hauptberuflich, aber machen wir nicht. So, kommen wir dann noch zum nächsten Match. Carlito gegen Santos Escobar. Wir haben es gesehen, es gab den schon bei Crown Jewel angedeuteten Split, ne? Santos Escobar, der so clever den Schlagring hier versteckt hat, in Anführungsstrichen, auf dem Ring, die Ringschürze gelegt hat. Und natürlich gab es dann im Anschluss den Heel-Turn von Santos Escobar, die Attacke auf Rey Mysterio und dann jetzt auch zuletzt nochmal die Konfrontation mit den verbliebenen LWO-Mitgliedern, also Selina Vega, die ihm hier eine Ohrfeige verpasst hat, dann Joaquin Wilde, Cruz del Toro, wo er noch gesagt hat, hey, kommt ihr zu mir, ne? Nee, komm nicht zu ihm.
Der wir wollen das Merchgeld.
Genau, die haben ihn dann auch, wurde dann auch zusammengeschlagen und dann kam eben Kalisto raus, hat den Safe gemacht und daraus ergibt sich dann ganz einfach dieses Match. Ist ein Filler-Match mit ein bisschen Story dahinter. Und dass wir Kalisto nochmal in einem großen Einzelmatch bei einer, ja, beim Pay-Per-View, beim Großereignis sehen, finde ich auch im Jahr 2023 fast schon ein bisschen witzig.
Ach, Kalisto auch ein guter Typ, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Also, da freue ich mich auch. Natürlich finde ich es schade, dass er nicht mehr das alte Kalisto-Theme hat, weil das knallt natürlich viel mehr. Auch hier, es war ja immer dieses, ja, er ist unter Vertrag, ah, die haben nix, ah, hier ist im Rumble, ah, die haben nix für Kalisto. Ach, übrigens, hier ist Kalisto bei Backlash, ja, aber die haben nix für Kalisto. Und jetzt, also auch da war er ja schon irgendwie in der LWO und jetzt ist er dann auch wieder in der LWO.
Da war Ehrenmitglied, weißt du?
Genau, das wollte ich ja sagen, one time only. ja, und jetzt auch hier das Match. Das könnte sogar auch wirklich ein gutes Match werden, weil wir haben auch gesehen, Kalisto nicht verkehrt, Santos Escobar kann gut wrestlen, haben wir schon bei NXT mehrfach gesehen. Aber auch hier, ne, bei aller Liebe natürlich auch, das muss ein Santos Escobar gewinnen. Also, weil, sind wir ganz ehrlich, ob Kalisto gewinnt, verliert oder unentschieden wrestelt, juckt, also ist komplett egal. Und Santos Escobar muss hier den Sieg holen. Also, ja. Weil, wenn er jetzt einfach nur gegen Ray turnt, um danach dann von jedem zusammengefaltet zu werden, ja, dann gute Nacht. Also, ne?
Ja, sehe ich halt haargenauso. Also, wir werden wahrscheinlich einen Kalisto bekommen, der darf dominieren eine gewisse Zeit lang. Dann wird Santos Escobar ein bisschen cheaten und wird ein bisschen betrügen. Und dann zum Schluss muss es aber ganz klar Santos Escobar sein, der hier den Sieg im besten Fall auch klar. Also, ich will auch jetzt nicht so ein Schummelding haben, wo er irgendwie Augenstechen, Einroller oder sonst irgendwas, ne? Sondern der soll hier fair and square in der Mitte des Rings nach, das werden aber auch so 8 bis 10 Minuten maximal werden.
Ja,
das
wird
kein Epos werden, was wir hier kriegen.
Nee, da gehe ich auch stark von aus. Also, ich glaube auch nicht, dass es so fair and square wird, weil er wird natürlich schummeln im Match, ne?
Ja.
Das sowieso. Also, er kann auch so Latino Heat-mäßig, Eddie-mäßig gewinnen, wo du sagst, ja, hat geschummelt, aber hat auch schon gewonnen, ne? Jetzt nicht diese Austin Theory The Miz Chicken Shit Heel Siege, das brauche ich jetzt nicht. Er darf schon schmutzig, aber klar gewinnen.
Ja.
Also das wäre mir halt wichtig. Und alles andere als Santos Escobar Sieg wäre ein Fehler, meiner Meinung nach.
Die Frage ist, es tummeln sich auch wieder Gerüchte darum, dass um Santos Escobar jetzt ein neues Stable aufgebaut wird. Und da geistern hin und wieder auch die Namen Angel Garza und Humberto Carrillo durch die Gegend. Braucht Santos Escobar ein Stable? Man hat ja da auch schon so ein bisschen Gangster-Anleihen betrieben mit seinem Outfit zuletzt, was an, ich glaube, Scarface angelehnt gewesen ist, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Geht ja Vice City.
ich meine, es war Tony Montana, meine ich. Aber, das
kann sein. Mit dem.
Nagelt mich da nicht drauf fest. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Glaubst du, dass wir da eine neue Stable kriegen als Gegengewicht zur Latino World Order, wenn Ray irgendwann wieder fit ist? Der ist ja im Knie operiert worden, der wird erstmal längere Zeit ausfallen.
Surgery, 6 times in my left knee. Wir müssen jetzt die Werbung überarbeiten. wäre natürlich das Stereotyp-Gimmick wieder, ne? Ja, die einen Latinos können nicht mehr, nimm die anderen Latinos. Ne, also, das wäre natürlich jetzt auch ein bisschen lame. Vielleicht kriegen wir auch noch mal die Colons, also können wir noch mal Kalitos Freunde, können wir auch noch reinholen. Also, mal gucken, also wichtig wäre es dann einfach, das dann auch dominant und vernünftig darzustellen, weil natürlich gibt's ja auch eine Fehde und auch ein Programm, aber wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt, auch die Latino World Order ist irgendwie egal.
Das hast du gesagt.
Ja, aber es ist halt auch so, ne? Also, du siehst auch anhand der Reactions, da ist jetzt auch nicht, dass die Leute sagen so, was ist jetzt geturnt? Oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Das ist ja so, wie als würde Adam Cole gegen MJF turnen jetzt irgendwann, ne?
Was?
Ja, ich wollte nicht wieder den Sheet-Vergleich bringen, den hatte ich heute schon einmal. Und jetzt dann einfach nur sagen, ja, jetzt ist das Hispanic Stable gegen das andere Hispanic Stable, das ist halt so ein bisschen mau. Ich finde, wir haben auch bei NXT gesehen, so der Legado, also auch Santos Escobar, damals dann eben mit Cruz del Toro und Joaquin Wild, so das hat gut funktioniert. Ich glaube, das könnte auch hier mit Humberto, Carrillo und Garza funktionieren. Nur es muss halt mehr sein als ja, das sind halt die Latinos, ne? Und die sind jetzt halt böse und das andere sind die guten Latinos. Da, also damit steht und fällt das eben. Weil wir haben gemerkt, Escobar, der hat auch Charisma, das hatten wir auch gemerkt. Auch damals in der Fehde gegen hier Tony D'Angelo, das war blöd, aber auch witzig und auch unterhaltsam, ne? Und mal gucken, wie dann hier diesen Weg gehst. Es darf halt einfach nicht nur wie dieses klassische, wie ich gerade gesagt habe, die guten und die bösen Latinos sein, weil dann interessiert es wieder keinen.
Ich finde es ohnehin witzig, aber auch nachdenkenswert, wie sehr man nach wie vor auf Stereotypen bei Stables setzt, ne?
Ja. Also, ne? Hier sind die Japaner.
Ja, hier sind die Japaner, hier sind die Iren, die schlagen sich gerne, ne? Die kuschen da von der Insel und so, die prügeln sich gerne. Dann hier die die Leute.
Samoaner.
Die Samoaner, genau. Dann haben wir aber auch noch hier Bobby Lashley. Das ist so ein bisschen, fast auch so ein bisschen sportlich angehaucht. Ne? Die sind so ein bisschen cool und in Anzügen unterwegs. Ne?
Und hier dann, sind die Emo-Kids. Das ist der Judgment Day.
Ja, und dann eben LWO natürlich auch. Ich find's einfach schon witzig, dass man aber auch als Wrestling-Fan sehr oft einfach immer noch in diesen Schubladen denkt, anstatt dass man Gruppierungen anders strukturiert. Finde ich, zumindest bei WWE, finde ich trotzdem interessant. Ist aber jetzt nicht das Thema. Da kann man sicherlich auch fast noch einen eigenen Podcast drüber machen.
Ey, ganz ehrlich, ne? Lieber die Latino World Order als die Jeff Jarrett Faction oder wie die heißen. Also, bei aller Liebe.
Ach ja. Also auf jeden Fall hier Santos Escobar ein Sieg, den wir ihm hier gönnen und den wir ihm hier zuschreiben. Alles andere wäre Quatsch. Ich könnte mir trotzdem noch so ein Post-Match-Angle überlegen, dass Santos Escobar noch Rückendeckung bekommt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Einfach auch, um bei so einem PLE nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen mit einem Beatdown, dass du da nochmal ein bisschen Nachdruck bekommst. Weil das hier ist das Mid-Card-Filler-Match, muss man dazu sagen, ja, auf der Card, würde ich sagen. Vielleicht kann es aber auch das nächste Match werden, was ich ja
ankündige. Übrigens, ganz kurz, weil man sagt so, oh, jetzt hier Kalito, der ist ja so alt und schon lange dabei. Und Santos Escobar ist jetzt eher ein neueres Talent. Zwischen den beiden liegen übrigens 5 Jahre. Das war's. Also Santos Escobar 39, Kalito 44.
Jo.
Das ist schon, weil ich dachte auch, er ist ja die jungen Wilden und Kalito ist ja ein Opa. Finde ich auch krass.
Ja, ja. Du wirst irgendwann merken, wenn die Wrestler und Wrestlerinnen plötzlich älter sind als jünger sind als du, Kai, dann wirst du langsam alt.
Ja, MJF.
Ja, gut. Rhea Ripley ist auch jünger als du, zum Beispiel. Ja. Oder Dominic Mysterio ebenso. Genau, ich wollte das nächste Match hier ankündigen. Ist der Kampf um die Women's World Championship. Champion Rhea Ripley trifft auf Zoe Stark. Keine gravierend große Vorgeschichte. Rhea Ripley auf dem Run ihres Lebens als Anführerin, Fragezeichen des Judgment Day. Zoe Stark hat kurzerhand eine Battle Royale gewonnen und hat dadurch den Title Shot hier bekommen. Ist, würde ich mal sagen, eine der Aufsteigerinnen des Jahres in der WWE Women's Division, hat sich da sehr, sehr gut etabliert, hat auch bei Crown Jewel, auch in diesem Multi-Woman-Match, was wir da gesehen haben, entsprechendes Exposure bekommen, also entsprechende Darstellung bekommen. Kai, wie haben dir auch die Promo-Duelle zuletzt gefallen? Man hat gemerkt, sie war noch ein bisschen nervös, gerade auch gegen Rhea Ripley, die ja momentan, also die ist ja so souverän inzwischen geworden, oder? Es ist verrückt.
Och, on top of the world, ne? Also Charisma allein, du musst ja nicht mal was sagen, die steht da und du weißt, die ist komplett erhaben. Und klar, Zoe Stark ist natürlich, muss ich jetzt beweisen, tritt nach oben, also auch promomäßig muss ich da sehr, sehr, sehr strecken. Und das liegt nicht an dem Größenunterschied, sondern auch an den Levelunterschied der beiden. Trotzdem, wie du sagst, Zoe Stark hat hier einen guten Aufstieg gemacht. Ich finde es auch gut, dass sie eben nach dem Weggang von Trish nicht einfach hinübergefallen ist, weil das hätte genauso gut passieren können, sind wir ganz ehrlich. Da sagst du, ja, die Turn gegen die, alles klarkommen, ist egal. Das haben sie ja vernünftig gemacht. Auch natürlich gut, dass wir jetzt erstmal nicht Nia Jax gegen Rhea Ripley haben. Das freut mich natürlich besonders.
Gottes Willen, ja.
Ja, weil das war ja auch immer noch angedeutet nach dem letzten Match da. Oder ist halt aber auch noch so ein bisschen offen. Trotzdem, Zoe Stark hier mit dem Match finde ich gut. Wird aber auch da, was auch das Problem ist, der Rhea Ripley-Fehler, muss man ganz ehrlich sein. Es ist ein weiteres einfach nur Übergangsmatch. Problem ist, auch da hören die letzten Previews, Rhea-Matches immer, dass wir sagen, ja, es ist ein Übergangsmatch. Ja, es ist ein Übergangsmatch. Die braucht trotzdem jetzt mal eine Gegnerin auf ihrem Level. Bei Gott bitte nicht Nia Jax. nur das ist so ein bisschen das Problem, weil du hast halt diese Matches, aber natürlich ist es cool, ist ein Showcase für Zoe Stark, freut mich auch, die hat sich Mühe gegeben, hat sich den Arsch aufgerissen, ist auch verdient in diesem Match, hat auch verdient dieses Spotlight, aber es gibt kein Match, auch bei den letzten Events, wo wir sagen, ja, Rhea verteidigt hier nicht, oder dass du nur überlegst, die andere könnte gewinnen. Das steht nicht zur Debatte. Und das liegt eben nicht nur daran, dass Rhea jetzt auch mit dem Judgment Day so groß ist oder generell gerade einer der Top-Stars in der WWE, muss man ganz klar sagen, sondern es fehlt eben auch auf der anderen Seite an einer würdigen Herausforderin.
So ist es, ne? Wir hatten schon Matches gegen Raquel Rodriguez, die ist zumindest jemand, die da körperlich mitspielen kann. Klar, Shayna Baszler ist noch mit dabei, aber du hast speziell im Raw-Roster fehlen da ein paar Namen, ne? Nia Jax will niemand sehen. Und die einzige, die quasi auf Augenhöhe wäre aus dem Roster, ist Becky Lynch. Und die ist aktuell woanders unterwegs. Könnte ich mir vorstellen, dass das Richtung WrestleMania was werden würde. Wäre auf jeden Fall da eine würdige Fehde. Ob wir die bekommen werden, werden wir noch abwarten müssen. Aber wäre zumindest innerhalb des Raw-Spektrums aktuell eine Möglichkeit. Aber das ist eben gerade das Problem. Ich erwarte hier ein klassisches Match, was wir auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit gesehen haben. Rhea wird dominieren lange Zeit. Zoe wird von, wie du gerade schon gesagt hast, von unten hochtreten müssen. Die wird sich immer wieder dagegen stellen müssen. Die wird dann auch so ihre Comebacks bekommen mit den schnellen Aktionen, mit den spektakulären Aktionen. Die ist ja sehr, sehr athletisch, muss man sagen. Und Rhea kann so einen Stil auch gut mitgehen. Ne? Also auch dieses Tempo kann die gut mitfahren. Aber schlussendlich alles andere als ein ganz, ganz klarer Sieg hier per Riptide von Rhea gegen Zoe würde mich sehr stark wundern. Also da rechne ich auch so mit, was sind es, auch wieder 8 bis 10 Minuten, Kai?
Ja. Ja. vielleicht kommen wir auch so an die 12 dran, aber ne, mehr war es halt nicht.
Ja.
Oder mehr wie jetzt nicht.
Ja, also im besten Fall sagen wir einfach danach, ja, das hat Zoe gut getan und sie konnte sich hier gut präsentieren. Ich glaube, das ist das, was man hier machen möchte. Man möchte ihr auch einfach diese Bühne geben, auch bei so einer großen Show. Das finde ich auch extrem wichtig, aber mehr wird sie hier nicht holen. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja, und dann haben wir noch das Match um die WWE Intercontinental Championship. Ja, The Miz, frisch zum Babyface geturnt hier im Zuge eines Miss-TV-Segments. Und jetzt zuletzt, ja, sind ja die Gemüter durchaus hochgeschaukelt. Natürlich hat sich The Miz dann in einem Fatal 4-Way hier die Titelrechte hier quasi sichern können. Und jetzt zuletzt ja auch The Miz im Rededuell mit Gunther konnte da zumindest auch schon mal ein paar Schläge platzieren dann im Nachgang und vor allem auch das Skull-Crushing-Finale. Aber Kai, ist das einfach nur so das Rauschen im Walde quasi? Er darf jetzt noch mal Gunther hier in seine Schranken weisen, damit wir denken, ach, das Skull-Crushing-Finale, das macht den Gunther fertig.
Ja, also besonders gepaart mit vorher Low-Blow, ne, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Also es ist natürlich, die Rollenverteilung ist trotzdem klar. The Miz, ja eigentlich als Face, trotzdem muss ich da so ein bisschen behelfen, um dann auch Gunther niederzustrecken. Ich muss ganz klar sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Fehde jetzt so in 2-3 Wochen hingezimmert wurde, weil The Miz ist ja einer dieser Typen, so der kann vor 4 Wochen läuft er irgendwie im KFC-Mann-Kostüm rum und die Woche danach, keine Ahnung wie, sagt so, oh, ist Halloween, ist witzig, dann macht er noch 4 TikToks und 2 Wochen danach ist er legitimer Number One Contender für ein IC-Belt und du sagst dir, ja, passt, ne? Und dass man das hier eben nicht mehr genutzt hat, weil ich finde, diese Segmente mit den beiden waren gut, da war auch Intensität drin, aber da ist noch mehr drin. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, auch von mir aus hier, dass man das Ding noch nimmt, zieh's bis zum nächsten PLE von mir aus. Ne? Leider gehe ich aber davon aus, Gunther ist eben Gunther, der wird da jetzt auch nicht halbklar gewinnen. Ne? Da gibt's dann 3 Chops, dann gibt's die Last Symphony, dann gibt's nochmal eine Powerbomb und dann Prost Mahlzeit. Weil ich hätte hier gerne noch mehr Fehde gehabt in der Fehde.
Ja, es war halt alles ein bisschen kurz, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also es hat man ein bisschen übers Knie gebrochen. Match an sich sollte gut werden, ne? Also The Miz funktioniert als Babyface auch hervorragend. Also der kann auch gut Reaktionen ziehen. Die Leute gehen da mit. Der hat sich ja inzwischen auch einfach den Respekt verdient.
Ja, also unser Miz, ne?
Ein echter Malocher noch, ne?
Ja, also der, also wenn man guckt so von Tough Enough zu jetzt, also wenn der Mann nicht mal locht hat, dann weiß ich auch nicht.
Nee, der hat's ja da auch weit gebracht. Und ich find's halt auch witzig, dass er jetzt dann auch so die etwas spektakulären Aktionen teilweise in den Matches ausgepackt hat, ne? Vom Tornado DDT bis hin zu Dives und keine Ahnung was. Ist schon ein bisschen witzig. Schöne Grüße an MJF an der Stelle. Der hat's ja quasi genauso gemacht. Eigentlich, ne? Nur noch ein Tick drüber eigentlich. Wir erinnern uns an den Cutter übers Top Rope gesprungen. Mein Problem an diesem Match ist, auch da, ähnlich wie bei Rhea Ripley gegen Zoe Stark. Ich könnte im Prinzip dasselbe sagen, nur, dass ich Zoe Stark gegen The Miz austausche. Ja, The Miz könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein bisschen methodisch vorgeht. Hier zum Beispiel auf das Bein von Gunther gehen wird. Hat ja früher auch sehr oft den Figure-Four-Leglock auch als Finisher benutzt. Dann auch jetzt im späteren Verlauf dann auch als Signature. Von Ric Flair persönlich übernommen damals. Darf man nicht vergessen. Ja, aber schlussendlich wird's halt Gunther mit der Urgewalt aus den Alpen, der wird es halt sein und die wird halt hier dann über The Miz hereinbrechen und das Ding wird dann, ich glaube schon, dass das länger geht, ich glaube, dass das längste Einzelmatch hier auf der Card wird mit irgendwie, lass es mal 12 bis 14 Minuten gehen oder so, aber The Miz wird nicht der sein, der Gunther hier entthront, nie im
auch
Leben.
Auch halt nicht so, ne? Also jetzt auch nicht mit 2 Wochen Programm davor.
Eben. Also von daher, ich erwarte mir trotzdem ein richtig gutes Match, aber keine Überraschung, kein nix. Das wird eine klare Nummer für unseren Gunther werden und der wird den Belt noch, also bis WrestleMania auf jeden Fall halten und dann mal gucken, wie wir dann darüber sprechen werden, wer dann sein Gegner sein wird. Das werden wir dann nach dem Royal Rumble wissen. So, dann sind
jetzt
wir auch bei...
Jetzt spekuliert.
Yes, jetzt, genau, passend zur Weihnachtszeit. Spekuliert, Spekulatius und so. Wir sprechen über das Wargames-Match der Männer. Auf der einen Seite haben wir natürlich den Judgment Day. Damian Priest, Finn Bella, Dominic Mysterio, JD McDonough und Drew McIntyre, der ja eher so mit einer Rhea Ripley hier verbandelt zu sein scheint. Der ist ja noch nicht
der One-Time-Only-Drew. One-Night-Only. Ja, genau. Ich bin nicht im Judgment Day, ich habe nur einen Deal gemacht.
Ja. Schon clever. Ja, und die treffen auf jeden Fall hier auf Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn und Randy Orton. Lieber Kai, ist natürlich jetzt die große Ankündigung bei Raw gewesen, der 5. Mann hier im Team um Cody Rhodes. Das war ein alter Bekannter von Cody Rhodes und es war zum Glück nicht Hardcore Holly, sondern es war Randy Orton. Deine Gefühle bei dieser Ankündigung? Ja.
Wo ist denn jetzt CM Punk? Ich dachte, CM Punk kommt. Ich dachte, CM Punk ist schon. Ich dachte, der wurde schon 8-mal gesehen an der Arena.
An der Tankstelle.
Was ist denn los? Ich dachte, der war hier schon. Ich dachte, der wohnt schon in der Allstate Arena, ist schon eingezogen. Also auch hier bei der Ankündigung habe ich mir ganz klar gedacht, das ist taktisch schon schlau, dass man Randy Orton announced, weil sonst hätte es gegebenenfalls CM Punk Chance und mieses Buh gegeben, wenn Randy Orton rauskommt. Weil Erwartungshaltung der Leute, damit spielen, schwierig. Und so sagt man direkt, Leute, hier ist CM Punk, ist nicht, es ist Randy Orton. So, ihr habt jetzt 5 Tage Zeit, gewöhnt euch dran, halt die Schnauze. So. Ne? Also ich glaube wirklich, das war der Grund dahinter. Weil im Normalfall würdest du sowas nicht ankündigen. Würde es Randy Orton rauskommen lassen und Leute sagen, geil, das ist Randy Orton, aber einfach eben nur, um diesen möglichen Boo Rey Mysterios Nummer 30 Rumble-Moment vorzubeugen, ne? Weil das wäre halt doof, wenn Randy Orton rauskommt, die Leute sind so, ich dachte, kommt CM Punk.
Kommt jetzt CM Punk vielleicht trotzdem?
Nee. Das sage ich mal ganz klar, kommt auch nicht. Und deswegen hat man es hier eben so gemacht, Randy Orton vorher anzukündigen, ist okay, Randy Orton ist wieder zurück. Ne, ist ein guter Typ, juckt mich aber jetzt auch. Also ist halt Randy Orton, ne? So, den mögen wir. Auch Future Hall of Famer natürlich, guter Typ. Aber ist halt Randy Orton, ne? Machen RKO, wir sind so, ey, cool, RKO, mega. Voices in unseren Köpfen drin, cool, aber das war's halt auch. Und der wird da jetzt auch nicht, Gott weiß was. Also er wird jetzt nicht wie Shotzi oder wie Io vom Käfig springen.
Meinst du nicht?
Ich vermute jetzt mal nicht, gerade auch mit der Rückengeschichte. Wäre es nicht so schlau. Und so an sich hier, bei dem Match hier ist es ja klar, es gibt hier kein Ruffles-Raffle. Ne, hier wird nicht spekuliert, hier wird nicht abgestimmt, sondern das Advantage ist bei den Heels, wie halt meistens, so natürlich.
Ja.
Und deswegen auch da wieder mein Problem mit Wargames. Wir werden diesen Ablauf haben. Judgment Day, natürlich großes Stable, auch irgendwie dominant, aber das ist eben Judgment Day, auch mit dem Dominic Mysterio drin. Deswegen, so, die Heels werden dann immer die Überzahl haben, 2-1, immer drauf, dann kommen die Faces rein, dann merkst du, oh, die Faces sind ja viel, viel besser, die kloppen sich zurück, dann kommt nächstes Heel rein, oh, Heels, wir sind wieder einer mehr. Also ich glaube, das wird halt auch der Ablauf sein, natürlich, ne?
Ja.
Deswegen hat man hier diesen relativ klassischen Wargames-Ablauf, meiner Meinung nach. Dann am Ende, wenn dann alle drin sind, oder auch natürlich schon währenddessen so ein bisschen, aber wenn dann alle 10 im Ring sind, dann ist Chaos, dann ist Tische, dann ist Kendo-Sticks oder sowas. Es wird mir was mitgebracht von draußen, da gehe ich ganz stark von aus. Leute werden auch durch den Tisch durchgehen. Es gibt dann wieder Tower of Doom in beiden Seiten. Ne, dieses klassische Wargames halt. Es wird auch höchstwahrscheinlich einer vom Käfig springen. Da gehe ich irgendwie auch von aus. Vielleicht ein Jay, vielleicht sogar auch ein Dominic oder ein JD McDonough, irgendwie so jemand.
Ich sehe hier den Moonsault vom Käfig von Cody. Wart mal ab.
Ja, weil es Cody ist, ne?
Also haben auch schon mal.
Der macht sowas.
Der ist schon auf höhere Käfige gestiegen und ist von da runtergesprungen. Also von daher
kann
ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Der wurde aber auch von Wardlow gefangen.
Hatte nicht einen gebrochenen Fuß dabei oder davor schon gehabt?
Ja, ein bisschen Schwund ist immer meine
Güte. Okay.
Hier wieder von Drew McIntyre gefangen, dann ist besser.
Ja, genau, ja. Drew McIntyre, auch hier interessante Personalie, Kai.
Ja.
So interessant wie schon lange nicht mehr. Der guckt jetzt auch mal böse, auch mal ein bisschen verrückt hin und wieder in die Kamera. Welche Rolle spielt er denn hier im Match?
Er wird natürlich, oder wie auch sagt, nicht klar zum Judgment Day gehören, weil ein Drew ist natürlich ein Drew McIntyre und gehört deswegen nicht zum Judgment Day. Ist ja one night only. Er ist ja schon, wie du sagst, eher so den Deal mit Rhea am Machen. Ich erwarte trotzdem hier oder erhoffe mir hier einen ruchloseren Drew McIntyre, einen härteren Drew McIntyre, der dann eben nicht cool ist und sagt, Leute, hier mal Kip-Ups für die Fans, sondern der dann auch draufhaut, gerade auch in so einem Wargames-Match auch viel Aggressivität mit reinbringen kann. Also auch da das Match so ein bisschen nutzen, um den Charakter weiterzuerzählen.
Aber wird er hier eine Stärkung für den Judgment Day sein oder wird er eventuell auch für Probleme sorgen? Weil gerade auch diese Position des Anführers, der Anführerin, also auf der einen Seite haben wir dann Damian Priest gehabt, der sagt, ja, ich bin der I am the leader mit seiner Stimme. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber eine Rhea Ripley, die hier eben das schwere Geschütz Drew McIntyre ins Feld führt. Weiß nicht, was siehst du da?
Reibereien könnten natürlich passieren, ne? Gerade auch, weil es zwischen Damian Priest und Drew McIntyre, dass es da irgendwas kommt. Das Problem ist, es ist nicht wie bei Damage Control, weil ich finde, hier muss der Judgment Day schon auch gewinnen, meiner Meinung nach. Anderes Problem ist, bei den Babyfaces sind Cody und der rückkehrende Randy Orton. Weil der Judgment Day sollte hier wieder eben das Gerede vom Team von der Einheit, so gerade, also Judgment Day ist wirklich auch ein Stable, den es schon lange gibt oder schon längere Zeit gibt. Die müssten das Ding hier gewinnen. Nur natürlich auch da wieder gibt es wieder Probleme mit JD McDonagh, der jetzt ja genau. offiziell dabei ist. Der ist
endlich
jetzt, hat sein T-Shirt bekommen auch, hier einer von uns. Ich würde es blöd finden, sollte der Judgment Day hier verlieren? Wie siehst du das?
Ich tue mich da schwer mit. Ich habe ja, glaube ich, schon mal im Magazin drüber gesprochen, dass ich in meinen wildesten Fantasy-Ideen den Gedanken habe, ob man im Judgment Day einfach den großen Mann austauscht. Also man schmeißt Damian Priest irgendwie raus, weil der ja, der ist ja schon
ein bisschen. Dann hat er ja gar nichts mehr. Also, der ist ja so schon langweilig.
Ja, und dafür tust du dann Drew McIntyre da rein, weil der jetzt auch besser mit der Rhea kann.
Hier und ist der langweilige Mann, der wird jetzt Champion. Tschüss.
Ist nur eine Spekulation von mir. Ist nur eine reine Spekulation, was ich mir überlegt habe. Aber ich tue mich auch damit schwer. Also, tatsächlich, der Judgment Day bräuchte eigentlich einen Sieg, aber zugleich ist es dann eben so, wie du schon richtig gesagt hast, du hast einen Cody, der da noch auch weiter Richtung Roman Reigns schielt. Ich habe dich auch schon hier im Vorfeld gefragt, Kai, ob es da Möglichkeiten gäbe, weil ja auch Cody zuletzt LA Knight unterstützt hat, wäre es möglich, dass vielleicht auch die Bloodline hier irgendwie eingreift, Cody aus dem Match nimmt, Cody rauszieht und durch die Maschen, durch den da kommt dann auf einmal der Daumen von Solo Sikoa durch die Ringmatte oder sonst irgendwas und dann macht er einmal den Undertaker und zieht hier Cody durch die Lücken im Ring oder sonst irgendwas. Also glaubst du, wir kriegen irgendwas Bloodline-mäßiges, weil wir haben hier gar nichts auf der Card?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Bloodline, die machen es alle komplett wie Roman und sagen, wir machen jetzt mal Urlaub. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die hier eingreifen. Es ist so, wir haben den Raw Cody, wir haben den SmackDown Cody, die haben nichts miteinander zu tun. So, der SmackDown Cody wird in Richtung Rumble interessanter und wichtiger, dann haben wir auch weniger Raw Cody, aber das hier ist Raw Cody. Also das ist wirklich meine Vermutung. Also ich sehe da jetzt keinen Eingriff der Bloodline.
Okay, also du, das hast du auch schon im Vorfeld, also im Vorgespräch gesagt, also dein Tipp ist da, dass quasi man mit diesen Konfrontationen und den Schlägereien jetzt zuletzt zwischen der Bloodline und Cody einfach nur den Rumble interessanter macht und quasi da schon mal die Fehde so ein bisschen zum Köcheln bringt.
Ja.
Macht für mich auch Sinn, macht für mich auch absolut Sinn. Ich könnte es mir aber auch vorstellen, dass man dadurch quasi das Babyface-Team hier in Unterzahl bringt. Und dadurch kann man es natürlich dann auch erklären, ja gut, dann sind sie halt einer weniger und dadurch dürfen die dann alle noch heroisch kämpfen, aber am Ende ist es dann doch vielleicht einer zu viel und dann eben doch irgendwie der Sieg für den Judgment Day. Aber ich tue mich auch schwer, hier das zu tippen. Eben weil es eigentlich so auf dem Papier so eindeutig ist und dann zugleich, wenn man drüber nachdenkt, dann eben auch nicht. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein interessantes Match werden, über das wir dann auch noch groß sprechen werden. Oder ihr, vielmehr dann in der Review.
Andere Frage.
Ja.
Was machen wir mit dem Koffer?
Meinst du Richtung Seth Rollins, oder was?
Ja. Also, weil ist ja hier schon, sind ja beide im Match. Ist wieder ein hartes Match. Härter als Last Man Standing.
Nein.
Könnte man natürlich auch nutzen, ne? Also auch da wird Judgment Day verliert, aber Priest casht ein. Es ist von Preview zu Preview tue ich mir schwerer mit diesem Koffer. Also, ich habe keine Ahnung. Ich sehe halt auch in Priest nicht den Champion. Nee. Ich sage jetzt immer noch, hättet da mal LA Knight den Koffer gegeben, ihr dummen Idioten. Hättet da mal auf mich gehört.
Dann hätte er den gegen Roman eingecashed und wäre es
nee,
auch
der hat,
gewesen.
Nee, der hätte auch gewonnen und der hätte auch nochmal eingecashed und der hätte alle Gürtel geholt, Belt Collector, LA Knight. nee, aber also es ist wirklich, ich sehe halt auch einen Damian Priest da nicht, ne? Und allein diese Überlegung, also allein, dass du schon die Überlegung hast zu sagen, wir tauschen im Judgment Day den großen Mann aus, zeigt ja schon, wie egal Damian Priest ist jetzt bei aller Liebe, oder?
Also ich sehe Damian Priest auch noch nicht in den Titelregionen. Also dafür brauche ich halt eben auch erstmal noch so eine richtig große Fehde, die über längere Zeit geht. Und damit meine ich nicht eine Stable- oder Tag-Team-Fehde, sondern ich will wirklich einmal eine längere Fehde, die richtig emotional uns packt und sowas. Das fehlt ihm halt eben. Und,
ja, oder halt einen stabilen Judgment Day, ne?
Das auch.
Also, ne, dann sagen wir, oh, Damian Priest als Champion ist jetzt aber nicht so besonders. Aber Damian Priest mit dem Judgment Day, da sagst du noch, okay, davon geht eine Gefahr aus.
Ja.
Ja, das kann man dann noch so nehmen.
Ja, deswegen, also es fehlt noch was. Ich kann mir aber natürlich wieder den Tease vorstellen, den wird es garantiert auch wieder geben, dass er den mal da in der Hand hat. Und
ich mach's immer ehrlich. Ich cash ein und dann cash er nicht ein.
Und dann klaut wieder irgendjemand den Koffer oder es kommt irgendwas anderes dazwischen oder das Uber steht da und sagt, ey, hier, ne, ich muss fahren und so.
Tacho
dann,
läuft schon, mach ja. Komm ab jetzt.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass es kein Cash-In geben wird, auch wenn es Sinn machen würde. Wenn er wiederum nicht im Match wäre, könnte ich mir das eher vorstellen. Dass man danach ein Cash-In macht. Aber dadurch, dass er selber Teil des Matches ist, er ist ja selber schon angeschlagen. Und dann nochmal, klar, vielleicht sind die anderen angeschlagener, aber macht für mich nicht so 100% was nicht Sinn, was nicht heißt, dass es nicht passieren könnte, aber glaube ich jetzt einfach mal nicht. So, haben wir noch irgendwas, was wir besprechen sollten? Wir haben Randy, hatten wir besprochen, Bloodline, Cash-In, Drew.
CM Punk
hatten wir auch. Ich glaube, wir haben alles. Ich meine, Cody, der ist immer noch auf seiner Reise, der muss noch seine Geschichte hier beenden und sowas.
Finish mal deine Story.
Genau. Also, jetzt will ich aber hier von dir das finale Urteil haben. Wer gewinnt denn jetzt hier?
Judgment Day gewinnt.
Okay. Ich kratze mich laut am Kopf und denke mir, ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit und wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Tipp, den ich am häufigsten jetzt überdenken werde in den nächsten Tagen noch.
Weil, das ist mein Tipp, ich denke nie nach.
Ja, aber du kennst das ja selber, dann denkst du nochmal drüber nach, dann liest du nochmal irgendwelche dummen Meldungen im Internet, das macht ja total Sinn, krass, du hörst irgendeinen Podcast und denkst dir, mein Gott, die sind ja viel klüger als ich, und dann wiederum, niemand ist viel klüger als wir, dann hältst du doch an deinem alten Tipp fest.
Deswegen, und dann gewinnt der Judgment Day und du holst dir den Punkt ab.
Ja, mal gucken. Wie gesagt, bei WWE bin ich ja nicht so vom Tippspiel Glück verfolgt, bei AEW aktuell sehr. Da hat mich ja nur das Texas Deathmatch meine Punkte gekostet, aber naja. Kai, wie ist denn jetzt dein Feeling hier vor der Survivor Series? Hat sich geändert? Bist du gehypter? Bist du motivierter?
Ich mag kein Wargames. Also, es wird sich nicht ändern. Ich werde da sitzen, ich werde mir meine Notizen dumme Gags schreiben, allein da für uns die Preview. Ey, Chris und ich zusammen, Leute, ihr wisst doch genau, wie es wird. Also, ne, was machen wir uns hier alle vor? So, wir freuen uns alle, dass der Olf nicht dabei ist. Dann kommst du, ja, und hier sind nochmal die Infos. Und stattdessen 15 Minuten lang, wie kacke Wargames da sind und dass das nur Zeitspiel ist. Aber der Moonsault von Cody, der war geil. ich freue mich auf Gunther gegen The Miz. Trotzdem, es fühlt sich hier wirklich, es ist schade, aber es fühlt sich nicht wie ein Big Four, Big Five Event an, muss man halt ganz klar sagen. Ja. Das ist eigentlich schade.
Survivor Series im vergangenen Jahr fühlte sich auch größer an, muss man sagen. Auch mit der Bloodline-Story noch da.
Ja, aber das lag auch nur an der Bloodline-Story.
Ja, aber natürlich auch dann mit dem Comeback der Wargames natürlich auch, beziehungsweise dem
ja, weil dann Call-up. Genau. Weil dann war, jetzt sind die Wargames da und jetzt sind sie etabliert, in Anführungsstrichen. Ne?
Aber du bist übrigens nicht der Einzige, der die Wargames nicht mag. Also ich weiß auch,
der Kollege, geht ja auch ganz vielen so.
Eben, also auch selbst der Kollege Markus Holzer, der mag die auch nicht. Er ist auch kein Freund davon und er meint, er hat zwar ein paar Wargames-Matches, die ihm Spaß machen, aber er sagt auch, zu häufig, wenn du es dir zu häufig anschaust, ist halt immer dasselbe.
Ja.
Es ist so, wie es ist. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es die Survivor Series Wargames. Im Laufe des Sonntags, wahrscheinlich irgendwann Richtung Abend, wird es dann auch hier den Review-Podcast geben. Und wenn du noch mehr von uns auf dem Weg dahin haben möchtest, dann schaut gerne auf Patreon, Steady oder auch in den YouTube-Kanalen, Mitgliedschaften vorbei. Da gibt es so viel Podcasts, da könnt ihr die nächsten 3 Jahre durchhören wahrscheinlich. Ja, also da seid ihr auch mit 5 Euro mit dabei. Ansonsten natürlich noch gerne bei den Freunden von Holy vorbeischauen. Die haben gerade Black Week. Und da gibt es auch jede Menge Angebote. Links findet ihr alle in den Shownotes oder in der Artikelbeschreibung, Videobeschreibung. Habe ich noch was vergessen, Kai?
Code wäre Headlock. Oder Headlock 5.
Ganz genau. Ganz genau das. Ja, aber das reicht dann auch, würde ich sagen. Dann sind wir an der Stelle durch mit der Survivor Series Preview. Wir hören uns am Sonntag wieder. Und ich sage bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.